Jemand hat es gemacht mit viel Mühe.
Ist also nicht absichtlich, dass ich ein Gelandenzerreißer bin, nicht? So, Harkeste, ich möchte heute Nachmittag zu euch über ein besonderes Thema sprechen, von dem ich glaube, dass es eure besondere Aufmerksamkeit verdient. Ich möchte heute gerne sprechen über die Entwicklung eures spirituellen Körpers. Das ist ein wichtiges Thema deswegen, weil derjenige, der seinen spirituellen Körper nicht entwickelt hat, wird niemals in der Lage sein, wirklich transzendentale oder Krishna-bewusste Erfahrungen zu machen. Das muss ich nur unseren kleinen Straßenmädchen sagen. Sprecht ihr eigentlich Deutsch jeweils? Bitte seid ein bisschen ruhig, und wenn ihr sprechen möchtet, was ja vorkommt, wenn man so klein ist, könnt ihr da draußen so ordentlich krakeln und schreien und auf die Toiletten gehen und alles durcheinander bringen, aber hier müsst ihr ruhig sein. Ja? Gut. So, gemäß der alten vedischen Schriften haben wir drei Arten von Körpern. Zunächst einmal unseren physischen Körper, den wir erhalten durch Essen, durch genügend Schlaf, durch Verteidigung und auch durch Sexualität. Durch Sexualität wird dieser physische Körper weiter fortgesetzt, weiter gepflanzt. Dann gibt es den subtilen Körper, der in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich bezeichnet wird. Manchmal sagen Leute der Astralkörper, bestimmt schon mal gehört, oder der feinstoffliche Körper. Wir in den Vedas sagen eigentlich den subtilen oder besser den feinstofflichen Körper dazu. Dieser Körper besteht nicht aus Substanz wie der physische Körper, der aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther besteht. Dieser feinstoffliche Körper besteht aus feinstofflicher Energie, nicht grobstofflicher Energie. Wenn ihr euch es recht anschaut, der grobstoffliche Körper ist in gewisser Weise ein kleines Nachbildnis des Universums. Genauso wie ihr im Universum Erde findet, die in Form von Bergen und auch überhaupt grobstofflicher Materie vertreten ist, so findet ihr auch in diesem physischen Körper Erde in Form von Knochen und Haut und dergleichen. Wasser findet sich außerhalb unseres Körpers in Form von Strömen, Regen, Ozean. Auch in unserem Körper befindet sich dieses Wasser wieder in Form von Blut, da ist natürlich noch was beigemengt, der Zellflüssigkeit, den verschiedenen Ausscheidungen, die wir haben, wie Schweiß und Urin. Im grobstofflichen Körper gibt es auch Feuer. In genau der gleichen Weise gibt es auch in diesem grobstofflichen Körper Feuer. Jedoch nicht in Form der Leuchtkörper und der lodenden Steppenbrände, sondern in Form des Verdauungsfeuers. In den Vedas gibt es eine Medizin, den Ayurveda, wo deutlich festgestellt wird, dass der Verdauungsvorgang durch eine Art Feuer, das Feuer der Verdauung, stattfindet. Deswegen, wenn ihr gegessen habt, ist es unklug, Wasser zu trinken, denn das wird das Feuer der Verdauung auslöschen und der ganze Prozess wird aufgehalten sein. Nun, unser moderner Physiker oder Chemiker würde nicht so ohne weiteres die Verdauung als ein loderndes Feuer bezeichnen. Doch wenn man mal sich das genau anschaut, geschieht eigentlich genau das Gleiche im Verdauungsvorgang wie eben bei Feuer. Da wird ein Stoff, wie zum Beispiel Holz, in Asche umgewandelt. So wird auch in der Verdauung Nahrungsmittel durch ein zersetzendes System umgewandelt in verschiedene Elemente, also Grundnahrstoffe und schließlich sogar Kot. Ist dann auch richtig, hat sich in der Farbe verändert, ist fast Asch, also nicht direkt aschgrau, aber verbrennungsbraun geworden. Deswegen also das Feuer der Verdauung. Mit Feuer, unter Feuer, was sich im Körper wiederfindet, und ein Replika, ein Nachbild des Feuers außerhalb von uns im Universum ist, bezeichnet man auch all diese Vorgänge, die den Körper erhitzen, die stattfinden im physischen Körper. So, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Ich möchte für die anderen beiden keine Beispiele geben, denn sie sind offensichtlich. Befindet sich außerhalb unseres Körpers im Universum und auch innerhalb unseres Körpers wieder. Die bilden den grobstofflichen Körper. Der feinstoffliche Körper nun wird aus subtiler Energie gemacht. Diese feinstoffliche Energie ist bestehend aus Gedanken, aus Intelligenz Ahankara oder Ego. Ihr könnt deutlich diese Energie verstehen anhand eines einfach begreifbaren Bildes. Stellen wir uns vor, ein Mensch ist inaktiv, faul oder sagen wir mal einfach passiv und plötzlich trifft ein Gedanke in sein Bewusstsein, der eine bestimmte Art von Information mit sich bringt. Bei diesem Gedanken wird plötzlich als direkte Folge der Körper aktiviert. Beispielsweise jemand kommt auf die Idee, aufzustehen und sich einen Kinofilm anzuschauen. Der Gedanke aktiviert den vorher inaktiven Zustand des Körpers, sodass er seine Schritte gezielt zu einem Kino lenkt, den Eintrittspreis bezahlt und sich hochgespannt in den Kinosessel fallen lässt. So kann man also verstehen, dass auch Gedanken eine Art von Kraft haben, eine Art von Energie. Diese Gedanken bringen Herrscher dazu, eine andere Nation anzugreifen. Sie bringen Menschen dazu, Feinde zu werden oder Freunde zu werden. Diese Gedanken bestimmen die Weltpolitik. Sie sind eine Kraft, die die unbewegte Materie in Bewegung versetzt. Das ist die Kraft unseres feinstofflichen Körpers. In der Bhagavad Gita wird uns ein hochinteressantes Wissen über diesen feinstofflichen Körper mitgeteilt, etwas, was in unserem Zivilisationskreis eine wichtige, aber eher unbekannte Information ist, dass nämlich der Gemütszustand der Zustand unseres feinstofflichen Körpers entscheidend unser Dasein beeinflusst. Vor einer gewissen Zeit wurde ich in fast störender Weise hierauf aufmerksam gemacht, nämlich durch eine Werbung. Diese Werbung wurde von einer Friseurskette in Gang gesetzt in Los Angeles und es wurde gesagt, wer hat den schönsten Hund im ganzen Land? Und dann wurden Beispiele gezeigt von Menschen, die in einer bestimmten Art und Weise gescheitelt waren und neben ihnen gleich ihr vierbeiniger Liebling, ein Pudel oder Setter oder, ich bin jetzt kein Hundenarr, Dackel kenne ich auch noch. Und was man deutlich sah, war, dass diese Hundeherrchen sehr oft genauso aussahen wie ihr vierbeiniger Liebling. Habt ihr das schon mal festgestellt? Ihr seid bestimmt auch mit Hundefreunden, gerade hier haben wir Kreuzberg und da gibt es doch so manche Leute, die ihren Freund da in dem Tierkönigreich da ihre dauerhafteste Freundschaft geschlossen haben. Sehr oft sieht man, dass die Leute, die so absorbiert sind in ihren Köter, hätte ich fast, in ihren Hund, das Äußere dieses Hundes annehmen. Auch sieht man, dass Leute, die Ehepaare, die sehr lange miteinander zusammen sind und eine Symbiose eingegangen sind, wo der eine nur noch in Verbindung mit dem anderen denkt und sich absprechen muss vor allen geringfügigen und größeren Entscheidungen, dass die sich fast gleich aussehen im Augenblick des Alterns. Schon mal gesehen? Weil die sich so miteinander beschäftigen in Gedanken, wird auch ihre Physiognomie, ihr Gesichtsausdruck, ihre Körperhaltung miteinander identisch. Also identisch mit der des anderen. Der Gemütszustand oder die Gedanken bestimmen unser Dasein. So, die Gita bringt diesen Satz zu einer sehr wichtigen Feststellung, indem sie sagt, dass das, woran wir im Augenblick unseres Todes denken, es ist die Gesamtsumme unserer Gedanken und unseres Tuns während dieses Lebens, mit Sicherheit bestimmt, wo wir als nächstes hingehen werden. Das Prinzip ist einfach zu verstehen. Jeder hier in diesem Raum hat eine bestimmte Innenwelt, beschäftigt sich in dieser Innenwelt mit verschiedenen Situationen, Problemen und so weiter und so fort und wird nach Abschluss dieses Programmes entsprechend seiner Gedanken weitergehen, diesen Raum verlassen, um eine neue Lebenssituation aufzusuchen. In gleicher Weise ist es, wenn die Seele den Körperraum verlässt, das, was sie an Gedanken entwickelt hat, woran ihr Bewusstsein hängt, wird bestimmen, wohin sie als nächstes durch den feinstofflichen Körper getragen wird und wo sie dann hinkommt. So seht ihr zum Beispiel Leute, die große materielle Anhaftung pflegen, wiederkehren in einer Situation, die dieser Anhaftung entspricht. Es gibt eine indische Geschichte von einem Mann, der sehr entschlossen an seinem Häuserbau oder an dem Bau seines Hauses arbeitete, dem Richtfest entgegen. So kurz vor Richtfest ereilte ihn ein Herzschlag und nur sein Leichnam nahm an den Festlichkeiten da, die da aufgebahrt waren. So, er war jedoch so fürchterlich verhaftet an dieses Haus, dass er in seinem nächsten Leben wiederkehrte als Schuster in der Nähe dieses Hauses und einst als Schuster bei den Söhnen anklopfte, um denen die Schuhe zu flicken. Ich flicke die besten Schuhe, sagte er, bitte gebt sie mir. Die Söhne aber sagten, wenn das unser Vater wüsste, dass hier ein verlauster Bettler wie du eintrifft, so würde er dich mit Knüppeln fortjagen lassen. Sie wussten natürlich nicht, dass ihr Vater aufgrund der Anhaftung wiederkam in der Nähe des Hauses, wo er von Ferne das Haus betrachten konnte und dachte, wann werde ich endlich auch so ein Haus haben. So, das bringt uns dann gleich zu einem interessanten dritten Körper. Wir haben jetzt den grobstofflichen Körper und den feinstofflichen Körper. Ich möchte aber vorerst noch ein wenig Informationen über diesen subtilen Körper geben, den Yogis ja in ihrer Meditation und durch ihre Yoga-Übungen unglaublich stärken könnt. Wisst ihr, dass Yogis in der Lage sind, ihren grobstofflichen Körper zu verlassen und in ihrem Astral- oder feinstofflichen Körper zu reisen? Von manchen Yogis wird berichtet, dass sie morgens vor Sonnenaufgang noch ihren Körper schnell verlassen und mit Gedankenschnelle in Prayag, in Rishikesh, in Vrindavan und im Gangotri ein Bad nehmen. Das sind vier Orte, die besonders schön zum Baden in Indien geeignet sind, weil sie am Ganges oder an der Yamuna liegen, zwei heiligen Flüssen, die besondere Bedeutsamkeit haben. Die Yogis können in Gedankenschnelle da tatsächlich hingehen und von da Erfahrung sammeln. Wir sprechen manchmal auch in unserem Kulturkreis von der ehrfurchtsgebietenden Schnelligkeit des Geistes. Zum Beispiel, wenn ich Vorlesungen gehe, sehe ich an den Gesichtsausdrücken meiner Zuhörer sehr oft, dass sie mit ihren Gedanken weggehen und 2000 Lichtjahre vom Vortrag entfernt sich mit Mode beschäftigen oder mit den Schimpfwörtern, die in der letzten Woche über sie eingehagelt sind und was weiß ich nicht alles. Die Gedanken sind schnell oder sind frei. Wer kann sie verbergen? Oder was? Erraten. Ja. Das deutet den feinstofflichen Körper an. Nun, die Yogis können direkt mit ihrem feinstofflichen Körper reisen. Die spacen nicht aus, wie man das so schön im Berlinerisch sagt, oder die werden nicht abgelenkt, sondern gehen ganz gezielt irgendwo hin und kommen dann mit einer direkten Erfahrung von einem Ort, der 500 Meilen oder 5000 Meilen entfernt liegt, zurück. Die können dann sagen, was dort geschehen ist. Nun, das sind zwei Arten von materiellen Körpern. Die um unseren spirituellen Körper gehüllt sind. Dieser spirituelle Körper ist ein Körper, von dem ihr selten etwas hört. Dieser spirituelle Körper ist der Körper der Seele. Es heißt, dass die Seele eine Form besitzt, jedoch anders als der grobstoffliche oder feinstoffliche Körper beschaffen ist. Die Form der spirituellen Seele besteht aus Sat, Chit und Ananda. Das sind die drei Eigenschaften. Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Das ist unsere natürliche Identität. Jeder von uns hat diese Identität. Ob er Mann ist oder Frau, ob er ein Hund ist oder eine Katze. In allen Lebensformen ist die spirituelle Seele gegenwärtig mit ihrer spirituellen Form. Allerdings ist diese spirituelle Form nicht manifestiert im Augenblick. Das Beispiel, was ich auch hier in Berlin schon oft gebraucht habe hierfür, war das Beispiel oder ist das Beispiel eines Samens, in dem schon in schlafender Form die Form eines Baumes enthalten ist. Der Same wird sich Mineralien aus dem Erdreich holen, Wasser, er wird Luft und auch die Sonnenbestrahlung nehmen und all das wird er als eine Art Katalysator verwenden und daraus wird ein Baum wachsen, der in der Anlage bereits enthalten ist. Man hat jetzt durch die Kirlian-Fotografie, das muss ich euch schnell zu diesem Punkt sagen, Folgendes geschafft. Man hat in einem Samen, nicht einem, sondern in Samen Plural, das hat man mehrere Male machen können, so einen schemenhaften Baum gesehen, der also anscheinend schon in dem Baum da ist, halt in einer subtilen Form, in einer latenten Form, wie man im Physikalischen das ausdrücken würde. So, genauso ist unser spiritueller Körper und unsere spirituelle Identität in uns vorhanden, in jedem von uns, nur latent. Deswegen, wenn wir die Frage kriegen, oder uns in der Meditation damit beschäftigen, wer bin ich denn eigentlich? Oder uns einfach vom Spiegel damit beschäftigen, wer bin ich denn? Jetzt sind hier wohl die Augen und der Mund, aber was ist meine Identität? Was ist das, was ich jenseits meiner Rolle eigentlich bin? Können wir diese Frage nicht richtig beantworten? Wir vermuten etwas, wir haben vielleicht vage Ideen von unseren Interessen, aber so ganz genau unsere spirituelle Natur zu umreißen, ist sehr, sehr schwer, einfach deswegen, weil der spirituelle Körper schläft oder sagen wir, nicht entwickelt ist, nur latent vorhanden ist. So, wir können ihn jedoch entwickeln. Genauso wie ihr euren physikalischen Körper entwickeln könnt, genauso wie ihr euren feinstofflichen Körper entwickeln könnt, könnt ihr auch euren spirituellen Körper entwickeln. Der physikalische Körper, wie ich schon andeutete, wird durch Essen entwickelt, durch Leibesübung, etwas, was sehr wichtig ist, gerade für die Stadtmenschen von heute, muss ab und an laufen, Klimmzüge oder irgendwas machen, um den Körper in Gang zu halten. Das ist sozusagen die Nahrung für den grobstofflichen Körper. Die Nahrung für den feinstofflichen Körper wird uns durch Kultur zugefügt, durch Musik, durch Gedanken und interessanterweise auch durch Luft, durch eine bestimmte Art von Energie, die in der Luft drin ist, die in den mystischen Traditionen als Od bezeichnet wird oder als Prana oder Odem des Lebens, wird unser feinstofflicher Körper ernährt. Deswegen ist es sehr wichtig für Stadtmenschen wie die Berliner, ab und an mal aus der Stadt rauszukommen, wo die Luft klar ist, oder wenn es gar nicht anders geht, im Grunewald spazieren zu gehen. Ihr werdet sehen, nach 2 Stunden oder so, seht ihr das Leben anders. Der feinstoffliche Körper hat eine neue Art von Nahrung gekriegt. Man weiß im Yoga von den sogenannten Pranayama-Atemübungen, wo also durch den Atem unsere Gedanken in die Kontrolle kommen können. Jeden von euch möchte ich einmal ermutigen, da ein leicht nachvollziehbares Experiment zu machen, das euch zeigt, wie tatsächlich euer feinstofflicher Körper durch das Atmen und durch die Luft beeinflusst wird. Was ihr machen kann, also das kann jeder, da braucht keine Vorkenntnisse. Man kann sich eine Nase zuhalten, also eine Nase, nur ein Nasenloch zuhalten und dann einatmen, während man bis 10 zählt. Dann hält man den Atem an, während man bis 10 zählt. Und dann lässt man es durch die andere Nase raus. Man sollte nicht verschlupft sein. Und dann hält man wieder den Atem an für genau die Zeit, die man braucht, bis 10 zu zählen, und wiederholt das Ganze. Nachdem man das für 5 Minuten gemacht hat, wird man unglaublich ruhig. Und die kleinen Alltagssorgen, die einen bis dahin fürchterlich aufgeregt haben, sind vergangen. Also nur die Probleme nicht, natürlich. Nicht unsere Reaktion auf die Probleme, natürlich. Erwartet nicht, dass plötzlich Freund, der euch noch etwas schuldet, kommt und sagt, hier hast du deine 35 Mark zurück. So, gut. Der feinstoffliche Körper wird also durch Musik, durch Gedanken und auch durch ein Gespräch genährt und auch durch den Atem. Nun, was ist die Nahrung, die wir unserem spirituellen Körper zufügen können, damit der sich entwickelt? Ich glaube, es ist klar, worauf ich hier schon hinaus will. Einer, der nicht die Übung macht, die nötig sind, um zum Beispiel seinen grobstofflichen Körper zu erhalten, wird kränklich werden, schwach, anfällig, schon durch das Husten eines Nachbarns in der U-Bahn und so weiter und so fort. Er muss, wenn er gesund werden will, den physischen etwas tun. Genauso müssen wir etwas tun, wenn wir gesund sein wollen, für unseren spirituellen Körper, unsere, sagen wir mal, eigentliche Identität, unsere ewige Identität. Diese in der Bhagavad Gita werden hierfür einige, sagen wir mal, Anweisungen gegeben, die ich gleich euch mitteilen möchte. Zunächst einmal kommt es mir aber wirklich vor, euch wirklich interessiert zu machen an der Entwicklung eures spirituellen Körpers. Heutzutage in unserer seelentöterischen oder seelenmörderischen Killer-Zivilisation, also vom spirituellen Standpunkt betrachtet, weiß man höchstens etwas über die Entwicklung des feinstofflichen Körpers, aber nichts über die Entwicklung unseres spirituellen Körpers, unserer spirituellen Identität. Ich habe hier ein Beispiel von einer großen Seele, Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, der seinen spirituellen Körper schon in diesem materiellen Dasein entwickelt hatte. Und ich möchte euch kurz dieses Beispiel sagen, sodass ihr auch interessiert sein werdet, euren spirituellen Körper voll zu entwickeln. Gurkishore Das Babaji war ein sogenannter Babaji, das heißt, er lebte nicht so wie wir in den Städten, um spirituelles Leben zu verbreiten, sondern hatte sich zurückgezogen von allem, von der materiellen Zivilisation. Er lebte in Navadvip. Es wird berichtet, dass er zum Teil sich gar nichts mit den gewöhnlichen Menschen zu tun haben wollte und deswegen unter einem alten, übergestülpten Boot lebte. Das, was er aß, war einfach nur ein bisschen Reis, was er ohne zu kochen einweichte in einer Kokosnussschale. Davon ernährte er sich und aß sehr, sehr wenig davon. Was tat er aber den Tag über? Lag er da und las Romane? Nein, er war ständig in der intensiven Meditation beschäftigt und beschäftigte sich auf der spirituellen Ebene, in seiner spirituellen Identität. Und eines von diesen eigentlich recht humorvollen Vorfällen, die sich da zutrugen, möchte ich euch hier erzählen. Einmal brachte sein Schüler, der Name dieses Heiligen ist Jagannath Das Babaji, merke ich gerade, nicht Gurkishore Das Babaji. Jagannath, sein Schüler Bihari, brachte eines Tages eine aristokratische Familie. So, Jagannath Das Babaji hatte einen Wunsch, er wollte einen großen Tempel in Navadvip bauen für die Öffentlichkeit, sodass die einen Ort zum Pilgern hätte und war also in gewisser Weise angewiesen auf Geld, was ihm diese Aristokraten gaben. Die kamen also zu ihm hin und wollten von ihm einen spirituellen Ratschlag. Aber als sie kamen, sahen sie den alten Babaji, den alten Weisen mit einem Knüppel, ungefähr so wie dieser hier, nur nicht so schön, um sich schlagen in Richtung in Richtung der Aristokratie der Könige, die sofort entsetzt wegliefen. Was sollte das? Wir waren hier hergekommen, um spirituelle Erleuchtung zu haben und nicht, um uns schlagen zu lassen. So nach einer, die liefen dann weg und Bihari fragte nach einiger Zeit, mein lieber Maharaj, warum hast du diese Königsfamilie weggejagt? Sie kamen, um deinen spirituellen Rat zu haben. Ach, sagte Jagannath, das Schlagen galt nicht ihnen. In Vrindavan, das ist ein Ort, der 700 Meilen entfernt von Navadvip lag, in Vrindavan war ein Ziegenbock damit beschäftigt, die heilige Tulasi-Pflanze anzuknabbern. Und ich nahm einen Stock und jagte ihn weg. So, Bihari, das ist, oh, ja, da habe ich die Erklärung. Und lief also dann der Aristokratie hinterher und sagte, du, also wisset ihr, Herrschaften, als ihr hinkam zu meinem spirituellen Meister und er einen Stock in die Hand nahm, galt das nicht euch, sondern einem Ziegenbock in Vrindavan, 700 Meilen von hier. Woher wusste der denn, dass da ein Ziegenbock war und eine Tulasi-Pflanze angeknabbert hatte? Ach, sagte Bihari, mein spiritueller Meister hat seinen spirituellen Körper bereits entwickelt und kann, während der physische Körper in Navadvip sitzt, 700 Meilen weiter in Vrindavan sehen, wie ein Ziegenbock sich daneben benimmt. So, die Aristokratie wollte das natürlich nicht glauben, schickte aber ein Telegramm nach Vrindavan zu einem der Goswamis, die da im Tempel lebten und fragten, also war es so, dass an dem Tag, zu dem Datum etwa, ein Ziegenbock eure heilige Tulasi-Pflanze annagte? Ja, kam das Telegramm zurück. Das war in der Tat so. Und plötzlich stobte der Ziegenbock auf, also der sprang auf, als wäre er weggejagt worden und lief kopfüber aus dem weg von der heiligen Tulasi-Pflanze. So, also Jagannath Das Babaji war mit seinem spirituellen Körper da gewesen und hatte sich dort beschäftigt und der König dann baute, weil er das anerkannte, einen wunderschönen Tempel für ihn in Navadvip. Das ist also eines der Geschichte von der Entwicklung des spirituellen Körpers. Das ist nicht verwunderlich. Das ist etwas, diese Geschichte sollte euch nicht in Erstaunen versetzen oder seltsam berühren. Auch ihr habt zum Beispiel hier in eurem physikalischen Körper unglaubliche Möglichkeiten. Wenn ihr regelmäßig zum Beispiel Yoga übt, könnt ihr euch in einer Weise hinsetzen, ihr könnt körperliche Übungen machen, die jetzt für euch völlig unverständlich seid. Wenn ihr in der Meditation eure Gedanken sammelt und konzentriert, könnt ihr es zu einer gedanklichen Stärke bringen, die euch dazu bringt, eure Ziele zu erreichen, die ihr jetzt nicht für möglich hält. Nur, und das ist wichtig, der spirituelle Körper ist wichtiger als der grobstoffliche und der feinstoffliche Körper. Dieser grobstoffliche Körper wird euch mit Sicherheit eines Tages genommen werden. Ihr werdet sterben. Ich habe heute Morgen das Klagelied eines Politikers vorgelesen, ein Lied aus Indien, wo ein König folgendermaßen sagt, ach, dieser Körper, der jetzt mit den Insignien eines Königs geschmückt ist, eine Krone trägt, goldenen Schmuck, der von Herolden angekündigt wird in fremden Ländern als der Beherrscher eines riesigen Emporiums, der auf einer Kutsche von Pferden gezogen wird. Dieser Körper ist, dem ist es letztendlich bestimmt, in Kot umgewandelt zu werden oder Asche oder Erde, wenn er verfault. Selbst die größten Errungenschaften, die ein Mensch erlangt, werden angesichts der Tatsache des Todes von Leben können wir nicht materielle Güter oder materielle Dinge festhalten. So, deswegen, angesichts dieses Verständnisses, entwickelt ein intelligenter Mensch seine ewige Identität und beschäftigt sich nicht mit falschen Identifikationen, die sich in diesem Leben ständig ändern. William Shakespeare sagte einmal, Dies Leben ist eine Bühne, auf der man viele Rollen spielt. Oder das Leben ist ein Märchen, was von einem Idioten erzählt wurde. Mit viel Getöse und Krach läuft es über die Bühne der Wirklichkeit, bedeutet aber gar nichts. So, wenn jemand seine spirituelle Identität entwickelt, so hat er seine ewige Identität, die über den Tod des physischen Körpers hinaus besteht, und die, wenn sie voll entwickelt ist, wenn der spirituelle Körper ganz und gar ausgerüstet ist, direkt in die ewige spirituelle Welt zurück nach Hause, zurück zu Gott bringt. So, was ist dazu nötig? Zwei Arten von Übungen sind dazu nötig, um diesen spirituellen Körper zu entwickeln. Übungen für den Körper und auch Übungen für den Geist. Im Körper sollte, oder mit dem Körper sollte man all das zurückhalten, oder sich, was uns hindert in der spirituellen Entwicklung. Wir im spirituellen Leben praktizieren vier Regeln und Regulierungen, die sehr schön sind und die Energie im Leben im Körper behalten. Wir essen zum Beispiel kein Fleisch. Neben den gesundheitlichen Schäden, die man durchs Fleischessen nimmt, die Toxine, also die Giftstoffe im Fleisch, die man einnimmt, gibt es auch psychische, sagen wir mal, Ungeregeltheiten, die man hat. Fleischesser essen Gewalt oder ernähren sich von Gewalt, die ausgeübt worden ist gegenüber den Tieren, und werden deswegen nicht so ruhig, sie sind sehr leidenschaftlich und sehr oft sehr gestört. Ich weiß, dass diejenigen, die eingeschworene Fleischesser von euch sind, das mit allergrößten Schwierigkeiten überhaupt nur hören können, geschweige denn akzeptieren. Aber es kommt auf einen Versuch darauf an. Wenn ihr einmal Fleisch isst, werdet ihr nicht nur gesundheitlich leichter, fleischlos isst, werdet ihr nicht gesundheitlich leichter sein, sondern ihr werdet unbeschwerter in euren Gedanken sein, viel kreativer, viel freier eigentlich von Zwängen. Wir essen kein Fleisch, wir essen dann keinerlei Berauschung. Im materiellen Leben denkt man meistens, wenn ich Berauschung nehme, wie zum Beispiel Kraut oder Zigaretten oder Haschisch oder einfach Alkohol, dann werde ich irgendwie sensibler werden. Doch diese Art von Sensibilität ist nur eine materielle Sensibilität, eine feinstoffliche. Berauschung deckt sich wie eine Decke um unser spirituellen Körper und die eigentlichen Wahrnehmungen, die sich im spirituellen Bereich vollziehen, nämlich dieses Ananda, Glückseligkeit und auch Wissen, Erleuchtung. Das wird wirklich von einer dicken, nicht so, wie eine Rauchschwade ist es fast, bedeckt. Und raubt einem also diese Sensibilität. Also man sollte Zurückhaltung üben, was Fleisch, was Berauschungsmittel, was den unsinnigen Zeitvertreib, die unsere Gesellschaft so leicht pflegt, betrifft. Und letztendlich auch, wage ich es zu sagen, man sollte sich von der heiligen Kuh des Materialismus zurückziehen, nämlich dieser egozentrischen Sexualität, die nur auf Agitation beruht und nichts viel mit Liebe zu tun hat, nicht mit Liebe identisch ist. So, Zurückhaltung im Körper bedeutet auch, dass man versucht, immer die Wahrheit zu sprechen. Das ist sehr, sehr schwierig, diese Übung. Wenn ihr es tut, werdet ihr sehen, wie ihr sehr stark innerlich werdet. Dann gibt es man sollte im Körper rein sein. Ihr werdet sehen, wenn wir zum Beispiel nehmen zwei Bäder am Tag, ist unglaublich gut, wenn euch das ein bisschen fanatisch erscheint, nehmt wenigstens ein Bad am Tag. Ihr werdet ein Duschbad oder so. Es macht einen sehr, man wird sehr gesund, man ist sehr frisch, man ist sehr enthusiastisch und so weiter. Es hat dieser grobstoffliche Schmutz, kann auch die Gedanken so ein bisschen bewegen. So, dann sollten wir aber nicht nur einfach im Körper Zurückhaltung von materiellen Tätigkeiten benutzen, sondern auch im Geist. Jemand, der nur im Körper sich mit Übungen beschäftigt, meinetwegen auch Asanas macht, spazieren geht und so weiter, wird nicht seine eigentliche Sensibilität entwickeln, sein wirkliches spirituelles Leben. Solch ein Mensch ist wie eine Taube. Es gibt in Indien viele Tauben, die auch im Tempel leben, aber die nicht viel von vom Tempelleben Gemeinschaft haben, die also Vorteil haben, die haben nur ihre Nachkommenschaft im Sinn, von morgens bis abends, die sie gurrend und furend versehen. Spirituelles Leben, das ist, was heutzutage so oft verkannt wird, ist auch eine geistige Übung. Mit dem Geist muss man dabei sein. Deswegen sollte man sich üben im Nichtstehlen, im Ausgewogensein und in der Eigenschaft, anderen zu vergeben. Der Materialist hat diese schöne Eigenschaft nicht. Aber derjenige, der es schafft, anderen zu vergeben, er wird sich da ein bisschen entwickeln. Jetzt geht es aber eigentlich los. Jetzt haben wir also unseren grobstofflichen Körper ein bisschen ruhig gekriegt, dadurch, dass wir richtig leben. Jetzt wir haben unseren feinstofflichen Körper ruhig gekriegt, indem wir ausgewogen sind und so weiter und so fort. Jetzt können wir daran gehen, unseren spirituellen Körper zu entwickeln. Und das kann sehr einfach praktiziert werden, indem man die fünf Sinne, die man hat, ziemlich systematisch, mit spirituellen Tätigkeiten beschäftigt. Was haben wir? Die Zunge, die Ohren, die Augen, die Nase und den Berührungssinn. Wenn wir unseren spirituellen Körper entwickeln wollen, können wir mit unserer Zunge Nahrung essen, wie wir es in 5 bis 10 Minuten auch tun werden. Hier kommt einer, der genau den Zeitpunkt abgestimmt hat. Wir werden Nahrung essen, die wir zuvor zu Krishna geweiht haben. Spirituelle Nahrung, geopferte Nahrung, geweihte Nahrung, die erreicht nicht nur unseren Körper und bildet dort unsere Zellen aus, die erreicht auch die spirituelle Seele. Mit der Zunge können wir aber weiter etwas machen. Wir können spirituelle Klangschwingung vibrieren. Mein spiritueller Meister, 5 Minuten, dann könnt ihr wieder richtig schwätzen. Mein spiritueller Meister hat mal ein Beispiel gegeben von einem Frosch. In Indien gibt es Ochsenfrösche, die quaken mit großer Inbrunst, insbesondere zur Frühlingszeit, um die Weibchen anzuziehen mit Liebesliedern. Was sie jedoch verkennen, ist, dass neben den Weibchen, die sich anhören, wer der Vitalste ist, die Schlange auch noch mithört. Und anhand der Klangschwingung, die die Ochsenfrösche machen, entscheiden die Schlangen auch, wer ist der stärkste Bursche hier, und holen sich den. So ist es auch, wenn wir mit unserer Zunge einfach Unsinn sprechen von morgens bis abends oder materialistischen Gesprächen nachgehen. Maya, die Schlange der Illusion, wird kommen und uns in analoger Weise packen. Und aus dem Gespräch, das merkt man meistens, geht die Saft raus und die Interesse, dass man da reinsteckt. So, deswegen sollte man mit der Zunge über Krishna, über spirituelle Dinge sprechen. Dann die Ohren. Mit den Ohren sollte man nicht die vielen Unsinnsklangschwingungen hören, die in der Luft vibrieren, sondern man sollte dort sein, wo wir den heiligen Namen hören können, wie zum Beispiel beim Sonntagsfest, wenn ihr kommt und den Hare Krishna Mantra chantet. Das ist eine richtige Seelendusche, die man dort erfährt. Auch Leute, die eher zaghaft zuhören und mit einem gewissen kulturellen Befremden fragen, wo ist denn der Schwermetall hier in der Musik, der Heavy Metal, auch die werden durch das wiederholte Hören dieser spirituellen Klangschwingung geläutert werden. Wir haben jetzt unsere Zunge, die wir beschäftigen, den Klangschwingungen, die wir machen, in der Ernährung, die wir zu uns nehmen. Wir haben die Ohren, die im Hören beschäftigt werden. Wir können unseren, unsere Augen darin beschäftigen, Bilder von Krishna zu sehen. Macht mal Folgendes, räumt euch eure Bude oder Räumlichkeit auf, bringt ein paar Bilder von Krishna an. Ihr werdet sehen, wie dadurch das Bewusstsein erhoben wird. Man glaubt es nicht, wem das zu verfrüht ist und wer erst so den einen Schritt vor den anderen setzt. brauche einfach nur sein Zimmer mal aufzuräumen und sehen, wie sein Geist dann ruhig wird. Also so Yoga leicht gemacht für den Hund. So mit der Nase sollte man versuchen, in einer reinen Atmosphäre zu tun. Was wir tun ist, wir haben Räucherwerk, was wir Krishna weihen, die heilige Tulasi-Pflanze, die einen wunderbaren Duft ausströmt. Und so wird unser Bewusstsein über die Sinneskanäle, durch die ja die Information dieser Welt unsere Wahrnehmung erreicht, so wird unser Bewusstsein oder das Bewusstsein langsam geläutert und die spirituelle Identität tritt klar zutage. Was man dann, wenn man seine spirituelle Identität entwickelt, verspürt, ist sofort ein großer Enthusiasmus, mit dem man sehr leicht die mentale Ebene oder unsere Gedanken, die manchmal wirklich von außen scheinbar bewegt werden, wie eine unruhige Wasserpfütze von Autos bewegt wird, klar und ausgewogen kriegt. Und dann wird dieser Enthusiasmus so stark werden, dass wir mit Sicherheit auch in diesem materiellen Leben mehr und mehr unsere spirituelle Identität in unserer spirituellen Identität handeln können. Das ist ein sehr einfacher Pfad des spirituellen Lebens, den ich eben aufgezeichnet habe. Ich habe ihn wiedergegeben aus der jahrtausendealten vedischen Literatur. Mir ist klar, dass für die Sonntagsgäste, die das erste Mal dabei sind, vieles ein bisschen plötzlich kam. Viele meiner Tipps sozusagen ein bisschen, das ist ja ein bisschen viel verlangt, so macht euer Geist und euer Ego reagiert haben. Aber nehmt das, was ihr nehmen könnt, und seht, wie schon ein kleiner Tropfen von spiritueller Praxis mehr wert ist als Tonnen von Theorie. Das ist eigentlich das Gute am Krishna-Bewusstsein, dass hier spirituelles Leben praktiziert wird, Tag für Tag, auch im Alltag, und somit eine Art Annäherung geschieht an das spirituelle Erfahren in unserer eigentlichen Identität. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Ich darf mich auch bei unseren jüngsten Zuhörern bedanken. Ihr wart sehr ruhig, hätte ich euch nicht zugetraut. Sehr gut. Habt ihr hierzu vielleicht irgendwelche Fragen? Etwas, das ihr nicht verstanden habt? Ja? Kann man. Das gibt zum Beispiel in Indien gibt es einen heiligen Ort, der heißt Vrindavan. Dieser Ort ist so schön. Wer einmal dort gewesen ist, der wird Vrindavan in seinem Herzen tragen, weil es einfach so, so inspirierend ist. Besonders wenn man am Morgen aus dem Wald heraustritt, in Richtung Fluss geht, die Sonne aufgeht und so rot ist wie das Innere von Krishnas Pupille, also ein sehr sanftes Rot. Und wenn ihr dann die Yogis seht am Ufer, die sich vorbereiten auf ihr morgendliches Bad, der Fluss dampft so ein bisschen und die Luft ist so geschwängert von den Morgenkirtans, dieser Musik, das vergisst man einfach nicht wieder. So. Dieser Ort ist ein Ort, der große spirituelle Kraft in sich trägt. Es ist ein sogenannter Dham, ein Ort, wo Krishna vor 5000 Jahren erschienen ist. Nun heißt es, wenn man nicht physisch, also mit diesem Körper, in Vrindavan sein kann, einfach Ticketschwierigkeiten oder man ist in Berlin, ganz einfach, kann man in Gedanken nach Vrindavan gehen und in der Meditation Vrindavan umkreisen. Und dann, wenn man das macht, hat man den spirituellen Nutzen von einem Vrindavan-Aufenthalt. Den bringt man mit sich, weil man dort auch ist. Deswegen möchte ich euch allen sagen, liebe Berliner, Freunde, geht unbedingt nach Vrindavan. Ich werde jetzt auch bald wieder hingehen, also weiß noch nicht genau wann, aber schon bald. Und dann will ich Bilder mitnehmen, Bilder knipsen. Von der ganzen Szenerie um Vrindavan herum, diesen Weg, der dauert 6 Kilometer, da hat man einmal Vrindavan umkreist, will ich mir ein Bilderbuch mal, also mein Fotoalbum machen und morgens zuerst einmal durch dieses Fotoalbum gehen, Gedanken, und dann später das verinnerlichen und dann in der Meditation da durchgehen. Das kann ich dann mal zeigen, mein Fotoalbum. Da könnt ihr auch da durchgehen. So, aber wie gesagt, das sind so ein paar spirituelle Praktiken, die ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber man kann in seinem spirituellen Körper gehen, in der Meditation. Das ist möglich durch die Kraft des Mantras. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, Klangschwingungen tragen ja, haben ja eine bestimmte Kraft. Wenn du jetzt plötzlich hörst, spiel mir das Lied vom Tod. Wenn du diese Erkennungsmelodie hörst, oder dann bist du sofort in den Krimi drin. Ist das ein Krimi? Den Westernfilm, glaube ich. Nicht so? Klangschwingungen tragen das Bewusstsein. Mantras tragen, die tragen uns in einer spirituellen Weise. Ja? Yes. Ja. Wo ist der Unterschied? Ja, Kerstin, da musst du deinen spirituellen Körper zu entwickeln. Das ist ein sehr feiner Unterschied. Ich will euch jetzt mal das Beispiel dabei. Die feinstoffliche Wirklichkeit beeinflusst sehr selten die grobstoffliche Wirklichkeit, während die spirituelle Wirklichkeit immer die grobstoffliche Wirklichkeit beeinflusst. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem spirituellen nur in Gedanken irgendwo hingehe, ist das etwas anderes, als wenn ich in meinem spirituellen Körper dahin gehe. Die spirituelle Körper oder die Seele ist nämlich die Grundlage für alle Erfahrungen, die mentalen und die physischen. Dadurch, dass deine spirituelle Seele im Körper drin ist, lebst du überhaupt. Wenn du den Körper verlässt, desintegriert dein Körper, und dein mentaler Körper ist auch nicht ohne die spirituelle Seele da. Es ist ein sehr, sehr feiner Unterschied. Ich kann es nur so allgemein erklären. Ich könnte dir ein Beispiel geben. Das will ich nur ganz kurz machen. Jetzt pass wirklich auf. Also pass auf, nicht im Sinne, dass es so schwer ist, sondern weil ich es so kurz mache. Raghunath Srinivas Acharya geht mit seinem spirituellen Körper ins Krishna-Lila und beteiligt sich in seiner spirituellen Identität in Farbenfesten, wo Blütenstaub geworfen wird. Und wer also in seiner Meditation zurückkommt, hat seinen Körper, der grobstoffliche Körper, also nicht nur eine mentale Sache, Farbtupfer. Das ist das Beispiel. Die spirituelle Wirklichkeit ist die Grundlage für auch das, was im physikalischen Licht fällt. Weißt du, es ist so fein, dass wir das nicht, die ja schon Schwierigkeiten haben, unseren subtilen Körper zu verstehen, nicht? Das kaum uns so begrifflich kann man das kaum klar machen, weil die Begriffe hierfür von Erfahrungen sprechen, die jenseits von uns im Augenblick sind, weil unser spiritueller Körper so wenig entwickelt ist. Aber ein ganz einfaches, weil du mit deinem kritischen, durch Physik geschulten Geist das natürlich genau wissen musst, ein ganz einfaches Beispiel, Kerstin, wenn du, sagen wir mal, nur in deinem feinstofflichen Körper zufrieden bist, weil dir jemand gesagt hat, du bist die tollste Physikerin überhaupt und kannst am meisten essen von allen Bakterien. Angenommen so, und du fühlst dich sehr geschmeichelt, geht das sehr leicht wieder weg, wenn jemand sagt, Mensch, hast du dich daneben benommen. Aber wenn du eine Erfahrung auf der spirituellen Ebene machst, ist das ein bleibender Fakt, der dich immer begleitet. Wenn du spirituellen Fortschritt machst, geht er nie wieder weg. Während wenn du einfach nur ein paar Dinge erkennst, jetzt verstandesmäßig, die können wieder weggehen. Das ist jetzt was Praktisches. So, Hare Krishna, ich glaube, wir kommen jetzt einem natürlichen Ende entgegen und können uns dann dem Punkt widmen, der eine große Anziehungskraft für unser Sonntagsfest bildet. Haben wir das Prasadam schon da? Michael sagt, Musik. Gut, wir werden dann, bis wir das Festmahl geben, noch ein bisschen chanten. Ihr könnt gerne, also bitte singt mit. Wir haben dort den Hare Krishna Mahamantra aufgehängt. Und entwickelt so ein bisschen euren spirituellen Körper.